Mach neues, Sven.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 25. Abitur-Podcast-Folge. Heute mit dem dritten Teil unserer Evolutionsserie. Ich bin der Sven.
Und ich bin der Olli.
Und hier sitzen außerdem noch drei furchtbar begeisterte Elfer von uns, die hoffentlich irgendwann mal das machen, was wir jetzt gerade machen, wenn wir keine Zeit mehr haben. Und zwar sind das die Nathalie.
Hallo.
Und die Cassie.
Hi.
Und der Tom Simon.
Hi.
Und die sind heute noch nicht so richtig dabei, aber demnächst dann irgendwann mal. Ansonsten, wie immer, Kritik, Feedback und sowas alles könnt ihr loswerden unter abitur@gmx.net oder ihr besucht unsere Homepage www.abitur.net. Und ansonsten würde ich sagen, lassen wir den Olli einfach mal mit den weiteren Belegen zur Evolution losstarten.
Ja, also wir haben ja bereits über die Homologie gesprochen und die Kriterien für Homologie und inwieweit man die als Belege für Evolution benutzen kann. Und heute wollen wir uns ein bisschen den anderen Belegen für Evolution zuwenden. Ja, wir fangen am besten mal mit dem vielleicht wichtigsten Oberpunkt an, das ist die Paläontologie. Schweres Wort auszusprechen, zu schreiben auch.
Ich habe das alles korrigiert, Leute.
Ja, genau, hoffentlich vernünftig. Also die Paläontologie ist die Wissenschaft, die sich mit der Entdeckung und Zuordnung von Fossilien beschäftigt. Dürfte eigentlich jedem soweit klar sein, was das ist. Was ein Fossil ist, dürfte auch jedem klar sein. Überreste von Lebewesen aus vergangenen Zeitaltern. Ihr habt bestimmt schon über verschiedene Arten von Fossilien gesprochen. Die sind auch eigentlich gar nicht so wichtig, dass man das weiß. Es sind meistens Knochen, die eingeschlossen sind oder also hauptsächlich Skelette, irgendwas in der Art, ihr wisst schon, was es sein soll. Wie Fossilisierung jetzt passiert, ist auch, könnt ihr euch im Prinzip auch schenken, das auswendig zu lernen. Es ist nur wichtig, dass tatsächlich das nicht sehr häufig passiert, das heißt nur wenige Organismen, die jetzt sterben, da wird nur ein geringer Bruchteil von den Organismen, wird halt zu einem Fossil. Das ist halt ein großer Zufallsfaktor, der damit einfließt. Ja. Die Paläontologie hatten wir auch letztes Mal teilweise schon mit drin. Das ist ein wichtiger Teil der Homologieforschung, denn damit kann man das Homologiekriterium der Stetigkeit beweisen, was ja, wie wir gesagt haben, man immer erfüllen muss, wenn man Homologie beweisen will. Dann braucht man halt eine Verbindungsform und Fossilien dienen halt immer als diese Brückentiere oder Übergangsformen. Wir haben da ein schönes Beispiel zu im PDF, das ist der Archaeopteryx. Vielleicht habt ihr den auch schon im Unterricht behandelt. Das ist so eine Art Mischling zwischen, also eine Mischung zwischen Dinosaurier und Vogel. Also der hat noch bestimmte Merkmale von einem Reptil, aber hat zum Beispiel schon Flügel, die mit Federn ausgestattet sind. Ja, und da ist natürlich dann klar, dass so ein Archaeopteryx, das ist dann quasi so ein Brückentier, eine Übergangsform zwischen Reptil und Vögeln, was dann wiederum naheliegt, dass Vögel und Reptilien nah miteinander verwandt sind. Und wenn man das historisch belegen will, braucht man halt diese Fossilien dafür und dafür ist halt die Paläontologie. Ja, ich hoffe, das ist jedem klar geworden. Man kann sagen, dass Brückentiere nicht in direkter Entwicklungslinie zu heute lebenden Tieren stehen. Was so viel heißt wie, dass der Archaeopteryx, der muss jetzt nicht unbedingt genau die Form sein, aus der sich jetzt die heutigen Reptilien und dann die heutigen Vögel abgespalten haben. Es zeigt aber, dass es Tiere gegeben hat, die beide Merkmale oder die Merkmale von beiden Arten besessen haben. Und von daher kann man das gut als Beweis für Verwandtschaft und für Evolution an sich, also dafür, dass sich die Arten verändern, kann man das gut verwenden. Wenn man das nochmal an dem Beispiel von dem Archaeopteryx haben will, der Archaeopteryx sieht zwar so aus wie eine Mischung, in Anführungsstrichen, zwischen Vogel und Reptil, ist aber nicht zwangsläufig der gemeinsame Vorfahre von den beiden Gruppen jetzt. Zeigt aber trotzdem, wie ich eben schon gesagt habe, dass es einen gemeinsamen Vorfahren gegeben haben muss. Ja, als wie wir das auch in der letzten Folge schon behandelt haben, um das Kriterium der Stetigkeit zu beweisen, kann man auch rezente, also noch lebende Arten verwenden. Die Paläontologie dient dazu auch. Also man kann Homologie auch mit diesen lebenden Fossilien sozusagen in Anführungsstrichen, lebende Fossilien immer in Anführungsstrichen, das ist, solltet ihr nicht in der Klausur verwenden. Ja, also man kann jetzt zum Beispiel auch mit, ja, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber auf jeden Fall gibt es auch lebende Zwischenformen zwischen zwei bestimmten Arten. Ja, da muss man natürlich noch dazu sagen, die Paläontologie kann natürlich niemals alle Zwischenformen jemals zusammenstellen, weil immer wenn man sozusagen, wenn man sich das jetzt als Zeitstrahl vorstellt, immer wenn man eine neue Art findet, dann entstehen zwei neue Lücken sozusagen, die man immer noch weiter füllen kann. So, und darauf berufen sich übrigens auch viele Kreationisten, bla bla bla. Anderes Argument, ist vielleicht nicht unbedingt wichtig, wenn ihr das im Biounterricht behandelt habt, nochmal eine schöne Beziehung. Man bezeichnet diese Lücken in der Evolution, in der Paläontologie, in der Entwicklungsgeschichte, die noch nicht von Zwischenformen sozusagen, wo es noch keine Zwischenformen gibt, die bezeichnet man als Missing Links. Tolles deutsches Wort. Nochmal für alle, die das wissen wollen. Ja, in der Paläontologie ist natürlich, das ist natürlich ein ganz wichtiges Unterkapitel, was ihr unbedingt wissen müsst, sind die Datierungsmethoden. Das kann sehr gut in jeder Bioklausur am Ende vorkommen, weil irgendwie muss man ja auch wissen, wie man diese Fossilien dann zeitlich einordnet. Also man muss sozusagen bestimmen können, wie alt die Fossilien sind. Und dadurch benutzt man bestimmte physikalische Gesetze. Und ja, datiert halt, kann halt so das Alter dieser Fossilien datieren. Und das ist halt richtig wichtig, weil ansonsten weiß man gar nicht, in welche Zeit man das einzuordnen hat. Es gibt eine Vielzahl von Methoden, die man benutzen kann, um das zu machen. Wir fangen einfach mal mit dem relativen Alter an. Wir gehen das jetzt historisch durch. Das ist jetzt die älteste Methode von allen Methoden. Das gibt kein direktes Alter, man kann das Alter zumindest relativ bestimmen. Wer schon mal irgendwie mit Geologie was zu tun hatte, ich hoffe, das sind nicht so viele von euch.
Sonst merkt ihr, dass alles falsch ist.
Genau. Dann gibt's ja einige Sedimentschichten im Boden und in diesen Sedimentschichten finden sich bestimmte Fossilien immer wieder. Das heißt, in derselben Schicht finden sich dieselben Fossilien. Die nennt man dann Leitfossilien und anhand dieser Leitfossilien kann man dann halt das Alter von unbekannten Fossilien relativ bestimmen. Ja, das dürfte eigentlich soweit ist halt klar geworden, was das ist?
Ja. Kurz, aber also relativ heißt immer im Vergleich halt zu anderen eben. Deswegen kann man da jetzt nicht genau sagen, das Ding ist jetzt, sagen wir mal, 5 Millionen Jahre alt, sondern man kann nur sagen, das war ungefähr zur selben Zeit wie die anderen oder ein bisschen früher wie die einen oder sowas in der Richtung.
Genau. Und für diesen Vergleich nimmt man halt diese sogenannten Leitfossilien. Ja, das Problem dabei ist halt nur, dass sich diese Sedimentschichten verschieben können, zum Beispiel durch Erosion oder Faltung der Schichten. Ja, merkt euch das einfach, was das genau ist, ist, denke ich mal, nicht so wichtig. Ja, dann gibt's noch, kann man noch durch Biografie und Paläoklimatologie das relative Alter bestimmen. Schenkt euch das am besten einfach, weil das ist relativ sinnfrei, das zu lernen. Und ich denke mal, das wird auch in keiner Klausur vorkommen. Ja, man kann aber, also prinzipiell basieren die Methoden darauf, dass man zwei Fossilien auf Homologien oder andere Merkmale vergleicht und dann sagen kann, welches älter ist, zum Beispiel, weil die Strukturen komplexer sind oder weil man weiß, dass sich eine bestimmte Gruppe später entwickelt hat. Zum Beispiel bei Säugetier und Reptil wissen wir ja, dass die Säugetiere relativ spät jetzt dazugekommen sind. Ja, dann kommen wir natürlich jetzt mal zu den echten Datierungsmethoden, denen die richtig relevant sind. Das bestimmt man mit Hilfe von der Radioaktivität. Die Gesetze der Physik habe ich eben schon gesagt. Ja,
Der Sven kann das auch erklären.
Ja, eben, der Sven kann das jetzt auch mal erklären, weil mit Physik kenne ich mich nämlich eigentlich gar nicht so gut aus.
Ich auch nicht, aber es ist auch mehr Chemie. Also eigentlich geht es nur darum, also nicht so Radioaktivität nach dem Motto, man darf es nicht anfassen oder so, sondern es gibt halt von jedem Element, zum Beispiel auch von Kohlenstoff, sogenannte Isotope. Das heißt, die sind im Prinzip gleich, nur da ist ein Neutron mehr oder zwei oder ein Neutron weniger oder so im Kern. Und das Ganze funktioniert oder ist dann halt radioaktiv. Und von diesen Isotopen gibt es immer einen gewissen Anteil in Gewebe, in jeder Art Gewebe. Ja, wenn man also weiß, wie viele, wie groß der Anteil von diesen Isotopen war, bei zum Beispiel Kohlenstoffisotopen, dann kann man sich angucken, wie lange die brauchen zum Zerfallen. Diese radioaktiven Isotope haben nämlich die Eigenschaft, dass sie halt nicht so stabil sind wie die normalen Kohlenstoffatome, sondern die zerlegen sich. Und wenn man dieses Verhältnis, das Verhältnis zwischen Isotop und nicht radioaktivem Kohlenstoff in einem Gewebe kennt und weiß, wie schnell das zerfällt, kann man logischerweise, wenn man dann den Organismus gefunden hat, gucken, wie viel davon noch da ist. Und wenn man eben weiß, wie viel oder wie schnell und mit welchem Faktor halt das zerfällt, kann man zurückrechnen, wie viel am Anfang da war. Also angenommen, man sagt, die Halbwertszeit von einem C14-Atom, also einem Kohlenstoffatom, wo ein Kohlenstoffisotop, die liegt bei 5370 Jahren.
Das braucht man sogar nicht annehmen, das ist sogar so.
Ja, genau. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Organismus findet und da ist jetzt die Konzentration an Kohlenstoff-14-Isotopen genau halb so groß, wie sie eigentlich sein sollte, wisst ihr, das Ding ist genau 5370 Jahre alt. Es gibt da natürlich ein bisschen Schwankungen drinne, weil man halt nie so genau weiß, welches Gewebe das jetzt wirklich war, und auch innerhalb desselben Gewebes gibt es natürlich immer mal wieder kleinere Unterschiede, aber so in etwa kann man das halt immer annehmen. Man natürlich nicht auf ein Jahr genau, aber man weiß halt so, ob es eher 5000 Jahre sind oder eher 5500 oder so in der Richtung. Mit dieser Kohlenstoffmethode.
Ja, das basiert halt darauf, dass ein lebender Organismus ständig diese C14-Atome, die sind halt frei vorhanden sozusagen, die kann jeder Organismus frei einbauen. Da ändert sich auch nicht viel, wenn man die jetzt in organische Verbindungen einbaut. Aber wenn der erstmal tot ist, der Organismus, dann
zerfallen die halt.
Ja, dann werden keine neuen eingebaut und die C14-Atome zerfallen, während die C12-Atome natürlich, also wenn sie zerfallen, zerfallen sie wesentlich langsamer. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt
zerfallen. Nee, die zerfallen nicht. Das ist auch so eine Aufgabe, die man sich in der Klausur gut vorstellen kann, dass man da eben ein Diagramm bekommt und dann halt eben ablesen kann, wie groß die Halbwertszeit von dem jeweiligen Stoff ist und dann das mit vorhandenen Daten irgendwie abgleichen kann oder so in der Richtung.
Genau.
Also das Ganze, achso, ja, Olli?
Ja, also vielleicht nochmal wichtig zu merken, so eine Art Merksatz, die Radiocarbon-Methode, das ist also das mit dem Kohlenstoffzerfall, was wir jetzt gerade besprochen haben, die dient zur Datierung von relativ kurzen Zeiträumen. Merkt euch den Zeitraum, das ist wichtig, und zwar von 500 bis 50.000 Jahren, und die Schwankung liegt, wie eigentlich bei jeder Datierungsmethode, bei plus minus 5%.
Also schon relativ genau in den kurzen Zeiträumen. So, jetzt gibt's noch, was macht man zum Beispiel, wenn man später als 50.000 Jahre zurück will? Da gibt es andere Elemente, zum Beispiel die Kalium-Argon-Methode. Das 40er-Isotop von Kalium zerfällt dann zu einem 40er-Isotop von Argon. Das dauert wesentlich länger. Man sieht schon so, je weiter runter man so kommt im Periodensystem, desto länger dauert das. Das zu erklären ist aber dann vielleicht mehr was für eine Chemiefolge. Damit kann man dann 100.000 bis 5 Milliarden Jahre messen, also schon ganz schön viel, wenn man sich überlegt, dass es das Sonnensystem, ich glaube, seit 6 Milliarden Jahren gibt.
Ja, die Erde.
Die Erde meine ich, ja, ich weiß gar nicht so genau. Ja. Und falls man dann wirklich noch weiter nach hinten muss, gibt es die Rubidium-Strontium-Methode. Da kann man dann 100 Millionen bis zu ein paar Milliarden Jahren nach hinten. Und ja, das ist aber halt nicht so relevant, weil find mal ein Fossil, was, weiß ich nicht, 20 Milliarden Jahre alt ist oder so.
Das gibt's halt einfach nicht, weil die Erde nicht so alt ist.
Vielleicht gibt's doch Aliens, man weiß nie.
Ja, man kann das nie wissen, das ist richtig. Ja, also die Methode ist die gleiche bei allen, nur die unterschiedlichen Halbwertszeiten sind halt anders und deshalb die Zeiträume, die man damit messen kann. Die Zeiträume solltet ihr euch auch unbedingt merken. Also das ist, denke ich mal, wäre eine gute Aufgabe in so einer Klausur. Ja, dann kommen wir nochmal zu weiteren Belegen. Wir seilen uns jetzt mal ab von der Paläontologie und gehen auf ein anderes, einen anderen Teilbereich ein. Das ist die Biogeographie. Ja, also einige Phänomene in der Evolution, zum Beispiel, dass es keine Plazentatiere in Australien gibt, sondern da sind alles Beuteltiere. Denkt zum Beispiel an Kängurus, kann man sich immer ganz gut merken. Das kann man sich durch Biogeographie erklären. Biogeographie ist einfach nur, wie sich die Kontinentalplatten im Prinzip verschieben und wie daraus sich die, wie die Kontinente sich daraufhin verändern. Ich denke mal, das habt ihr alle schon mal gehört, dass vor gewissen Zeiträumen die Erde noch nicht so aussah, wie sie heute aussah in ihrer Kontinentalstruktur, sondern die Kontinente haben sich langsam voneinander abgetrennt. Wie das jetzt genau passiert ist,
denke ich mal. Man muss einfach nur wissen, dass es so gewisse Platten einfach gibt und die verschieben sich schon mal und so entstehen halt unter anderem auch Erdbeben, wenn die aneinander knallen. Und das passiert die ganze Zeit. Zum Beispiel kommt Afrika die ganze Zeit auf Europa zu. Das merkt man bei uns nicht, aber in größeren Zeitraumräumen ist es halt wichtig, wie man jetzt hier zum Beispiel sieht.
Genau, also wer das detailliert nochmal nachforschen will, das haben wir jetzt nicht mit drin, weil wir das halt nicht unbedingt für so wichtig halten, was da jetzt genau, also welcher Kontinent sich genau zu welcher Zeit wohin verschoben hat. Allerdings kann man dann natürlich auch aus den Verteilungen von bestimmten Organismen auf diesen ja jetzt unabhängigen Kontinental auf den Kontinenten kann man halt schließen, wann sich die getrennt haben. Also auch auf das Alter von einem Fossil. Wenn man halt weiß, wann sich die Kontinente getrennt haben. Also man weiß zum Beispiel, wann sich die Beuteltiere von den Plazentatieren abgespalten haben, auch nur relativ. Also zumindest haben sich die Plazentatiere entwickelt, nachdem sich der australische Kontinent schon abgespalten hatte. Deshalb gibt es nur Beuteltiere auf Australien und keine Plazentatiere. Ja, dann kommen wir mal zu einem sehr interessanten Punkt, der oft gar nicht beachtet wird, wenn man über Evolution spricht. Das ist die Embryologie. Das ist, habe ich gerade schon gesagt, sehr interessant. Ernst Haeckel, den haben wir schon in unserer ersten Folge erwähnt, der hat die verschiedenen Wirbeltiere während ihrer Embryonalentwicklung untersucht und hat da sehr viele Ähnlichkeiten festgestellt. Ja, und man einigt sich jetzt auf eine Grundregel für die Verwandtschaft in der Embryologie. Während der Ontogenese, also der Embryonalentwicklung, schönes Fachwort, fachspezifisches Vokabular gibt Darstellungspunkte, werden phylogenetisch ältere Embryonalstadien einzelner Organe durchlaufen. Ja, auf gut Deutsch heißt das jetzt, ein Embryo, also jeder Embryo, entläuft in seiner Entwicklung auch manche Stadien, die die Vorfahren in der Entwicklung durchlaufen haben. Ich glaube,
das ist ganz schön schlecht, wenn ein Embryo entläuft oder
so. Durchläuft in seiner Entwicklung mehrere Stadien. Also die, zum Beispiel hatten wir in der letzten Folge auch schon, die Menschen entwickeln zum Beispiel während ihrer Embryonalentwicklung die sogenannte Kiemspalte, ein Ansatz für Kiemen sozusagen. Und da merkt man halt dran, dass die Menschen relativ nah oder dass sie in gewisser Weise mit den Fischen verwandt sind. Ja, dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Also wir gehen jetzt weg von der Embryonalentwicklung. Wer es da nochmal einlesen will, da gibt es auch mit Sicherheit nochmal tiefere, mehr Beweise und so weiter. Wir kommen jetzt mal zum Beweis von der natürlichen Selektion. Also im Prinzip macht der Mensch ja schon seit einer langen Zeit, also seit circa 2000 Jahren, betreibt Züchtung. Durch künstliche Selektion, das heißt, es wird ausgewählt, der Hund gefällt mir jetzt und der darf sich dann reproduzieren, die anderen, die werden dann entweder gegessen oder je nachdem, kommt ganz drauf an, getötet oder was weiß ich für Methoden, werden auch manchmal einfach weggegeben. Im modernen Zeitraum sind die Züchtungsmethoden da ein wenig humaner geworden, aber wir gehen jetzt mal von den letzten paar Jahrhunderten insgesamt aus. Der Mensch kann also Arten verändern, indem er immer wieder auswählt, wer sich reproduziert, wer sich reproduzieren darf und je nach bestimmten Charakteristiken, die dem Menschen halt gefallen. Und das nimmt man halt als Beweis dafür, dass auch natürliche Selektion stattfinden kann oder dass eine Selektion zumindest einen Effekt auf die Arten haben kann. Wenn man sich zum Beispiel die Hunde von vor 2000 Jahren anguckt und die Hunde von heute anguckt, dann sieht man, dass sich eine ganze Menge andere, eine ganze Menge andere Rassen jetzt entwickelt haben. Und da sieht man halt, dass diese, ein Selektionsprozess dazu führen kann, dass sich Arten verändern.
Züchtung ist also sowas wie Evolution, nur dass es halt sehr viel schneller und kürzer geht, also schneller ist und weniger Zeit braucht, weil man halt eben ganz gezielt ein bestimmtes Kriterium sich raussucht, was man gerne hätte oder welche auch immer man nicht hätte. Und in der Natur passiert das Ganze halt mehr zufällig, weil es eben nicht nur, sag ich mal, helles Fell ein Selektionsvorteil ist, sondern vielleicht auch große Ohren, und deswegen würde derjenige Hund, der helles Fell und große Ohren hat, von einem deutschen Züchter nicht weiter sich reproduzieren gelassen, aber vielleicht von der Natur schon und so. Und deswegen kann man vielleicht also an der Züchtung einfach festmachen, dass diese Einflussnahme möglich ist und dass Selektion halt stattfindet. Und in der Natur ist es halt eben natürlich und nach mehreren Kriterien, und künstlich ist eben nach einigen wenigen Kriterien einfach nur.
Ja, so künstliche Selektion läuft wesentlich schneller ab. Aber man kann es trotzdem als Beweis dafür nehmen, dass sich Arten halt verändern können, was ja von vielen Leuten geleugnet wird. Ja, sind wir auch soweit schon durch. Schon ist gut, 22 Minuten knapp. Wir hoffen, dass ihr Spaß gehabt habt. Und ja, wer jetzt demnächst Abi schreibt, wir bekommen immer wieder E-Mails. Viel Glück euch. Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen über Evolution jetzt weiterhelfen. Macht weiter Werbung für uns.
Und wenn ihr Fehler findet, dann schreibt uns wieder an Abitur
mit OU
at gmx.net oder ihr besucht unsere Homepage, auf der das Kontaktformular leider immer noch nicht funktioniert. www.abitur
mit
OU.net.
Vielleicht noch eine Sache für alle, die das jetzt hören. Wir haben im Moment extreme Probleme mit dem Traffic. Wer über iTunes zuhört, wird das vielleicht gemerkt haben, dass im letzten Monat unser Traffic komplett voll war. Und das Problem ist, dass wir ohne Geld da nicht weiterkommen. Das heißt, wir brauchen eure Unterstützung, wir brauchen Spenden. Wenn jeder Zuhörer nur 1 Euro, 2 Euro an uns spendet, dann haben wir schon genug, um das wieder für 2-3 Monate weiterzumachen. Also wir wären euch sehr verbunden, wenn ihr das machen könntet. Dann können wir euch auch versprechen, dass wir das wieder regelmäßig über iTunes anbieten können. Ansonsten sind wir halt auf den freien Traffic von unserem Hoster angewiesen, und dann können wir halt nichts machen, wenn das in der Mitte des Monats ausläuft. Dann müsst ihr es halt über unsere Webseite runterladen.
Genau, dann könnt ihr, also wenn ihr ganz furchtbar bettelarm seid, dann dürft ihr auch gerne weiter den Kram von unserer Webseite holen. Aber iTunes, da kriegt man dann, glaube ich, einfach so eine nette Nachricht, dass es halt nicht mehr geht, wenn man dann versucht, das runterzuladen. Genau. Also wenn ihr diese Nachricht nicht mehr hören wollt, dann benutzt einfach fleißig den PayPal-Button. So.
Genau.
Genug gelabert.
Genug gelabert, würde ich auch sagen. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss, bis dann.
Ja, tschüss.